Der Grünen-Chef Omid Nuripur wirkte im ARD-Sommerinterview ziemlich verzweifelt. Mit E-Autos geht's nicht voran, mit dem Klimageld nicht voran. Die Ampel sei nur eine Übergangsregierung, sagte er. Und beim Haushalt hat er mal so gar keinen Überblick. Was es mit all dem auf sich hat, schauen wir uns mal an. Und damit, hi und herzlich willkommen bei Geld für die Welt, ich bin Maurice und in diesem Video schauen wir auf das ARD-Sommerinterview mit dem grünen Co-Chef Omid Nuripur, der ja gemeinsam mit Ricarda Lang die Grünen führt. Im ARD-Sommerinterview gab es ziemlich viele ökonomische Themen, Haushalt, Bürgergeld, E-Auto, Kaufprämie, Klimageld und, zu denen Nuripur Stellung bezogen hat. Und bei all den Stellungnahmen hat man gemerkt, die Grünen in der Konstellation, die sind absolut nicht mehr glücklich. Gut, wahrscheinlich stimmt das für alle Ampelparteien. Deswegen auch dieser Satz, die Ampel sei eine Übergangsregierung nach Merkel. Der ist ihm ja ziemlich um die Ohren geflogen und wird ihm wahrscheinlich auch noch ziemlich lange um die Ohren fliegen. Wir schauen uns das an. Bevor wir dazu allerdings kommen, gibt es noch einen Werbespot für dieses neue Buch hier von Spiegel-Bestseller-Autorin Sarah Weber. Das kann doch jemand anderes machen. Wie KI uns alle sinnvoller arbeiten lässt. Ja, nicht nur toll designt, sondern auch sehr kluge Gedanken zu eben genau dem Thema künstliche Intelligenz und Arbeitsmarkt. Wo gibt's das heute schon? Wie wird das eingesetzt? Wie wirkt das? Wo könnte das morgen, übermorgen, ja sogar im Jahr 2050 denn eingesetzt werden? Und welche Stellschräubchen könnte und sollte man drehen, damit die Arbeitswelt wirklich besser wird, damit beispielsweise Ungleichheiten, die am Arbeitsmarkt ja nun mal existieren, zu denen Sarah Weber sehr häufig kluge Dinge schreibt, um die eben zu reduzieren. Das Ganze ist erschienen am 15.8. im Kiwi Verlag. Im Paperback kostet es 18 Euro, die E-Book-Variante 16,99. Und um hier nochmal einen kleinen Einblick zu geben, Sarah Weber beschäftigt sich seit Jahren mit der neuen Arbeitswelt, auch in ihrem ersten Buch ja schon. Sie ist davon überzeugt, dass KI nicht nur Risiken birgt. Wir müssen aus den Fehlern der Vergangenheit lernen und jetzt die richtigen politischen Weichen stellen. Denn am Ende ist KI nur ein Werkzeug. Wenn wir es für positive und gerechte Veränderungen nutzen, was wir sollten, schaffen wir uns die Arbeitswelt unserer Träume und können endlich besser arbeiten als je zuvor. Link gibt's unten in der Videobeschreibung oder eingeblendet. Ist natürlich auch erhältlich in allen Buchhandlungen. Ihr kennt das. Checkt das gerne aus. Und damit würde ich sagen, wir springen rein ins Interview mit Omid Nuripur. Es geht los mit dem Thema Haushalt.
Und die Uneinigkeit in der Ampel, wie zuletzt beim Haushalt, schadet auch ihm.
Das hätte alles leiser, nicht öffentlich passieren sollen. So, das ist ein formaler Schritt gegangen worden, aber den hätte man auch anders gehen können, muss man ganz ehrlich sein. Da hat sich keiner mit Ruhm bekleckert.
Da hat sich keiner mit Ruhm bekleckert, sagt Robert Habeck. Die Kommentarlage an diesem Wochenende ist verheerend. Warum haben all diese Kommentatoren nicht recht?
Die haben recht. Das ist einfach kein schönes Bild, was da abgegeben worden ist. Gleichzeitig ist das dieser eine vielleicht sinnloseste aller Streitereien in dieser Ampel einer gewesen, an dem wir kaum beteiligt waren. Das war sehr deutlich ein Streit zwischen SPD und FDP. Das dauert halt, bis sich bestimmte Dinge auch in den Meinungen auswaschen. Ich sehe Umfragen, in denen drin steht, ein Viertel der Leute finden, die Grünen waren im Haushaltsstreit schuld, an dem wir gar nicht beteiligt waren. Der hätte nicht sein müssen. Wir haben uns im Juli bereits geeinigt gehabt. Und eigentlich dachten wir sind fertig. Ich weiß deshalb nicht, warum es das alles hat geben müssen, was wir gerade hatten.
Aber also diese Aussage, ne, die hat mich wirklich fertig gemacht. Wie kann er denn jetzt einfach sagen, im Juli sei sich geeinigt worden? Weil es war ja klar, dass das Thema nochmal aufgemacht wird, weil die globale Minderausgabe mit fast 17 Milliarden größer war als gewöhnlich und geschlossen werden sollte durch Darlehen an Bahn oder Autobahn GmbH des Bundes. Plus es gab ja noch diese Erwägung, 5 Milliarden aus der Gaspreisbremse, die bei der KfW noch liegen, umzuwidmen und zu nutzen. So, da war Lindner total hinterher, dann das rechtlich abzusichern, weil er das nicht unbedingt wollte. Er hätte lieber Sozialkürzungen sicherlich durchgesetzt. Es war klar, dass das nochmal aufgemacht werden muss, nachdem die Gutachten vorlagen. Wir haben auch hier drüber gesprochen. Gab es ungefähr 5 Milliarden Euro Handlungsbedarf, nämlich allen voran die 5 Milliarden aus der Gaspreisbremse, die man eben jetzt nicht mehr umwidmen konnte. Und es stand wie nach wie vor im Raum, FDP will Sozialkürzungen, SPD will das nicht, Grünen war es scheinbar egal, die haben sich da scheinbar rausgehalten, was ich auch ein bisschen schräg finde, denn also Robert Habeck ist der Wirtschaftsminister und der Wirtschaftsminister sollte in kriselnder Wirtschaftslage, die wir noch immer haben, Ausrufezeichen, ja, noch immer im Krebsmodus, die deutsche Wirtschaft, sollte der selbstverständlich ein Interesse daran haben, dass nicht gekürzt wird, ja. Also warum die Grünen sich da rausgehalten haben, I don't know. Die können natürlich sagen, wir halten uns formal raus, weil hier geht es um Bahn und Autobahn und das ist irgendwie Volker Wissing. Aber makroökonomisch, ja, müssen doch die Grünen und auch fürs Klima ein Interesse daran gehabt haben, dass diese Mittel als Darlehen fließen. Ich verstehe auch nach wie vor nicht, warum Robert Habeck immer noch auf dem Dampfer unterwegs ist, dass er jetzt die globale Minderausgabe, die auf 12 Milliarden reduziert wurde, jetzt unbedingt nochmal auf 9 Milliarden reduzieren will. Lass es doch sein, lass den Haushalt doch überbucht, statt vorher irgendwo wegzukürzen. Und wenn es am Ende halt ein bisschen zu viel Schulden gibt am Jahresende, als die ein bisschen mehr als die Schuldenbremse eigentlich erlaubt. Gut, da wird es mit dem Kontrollkonto verrechnet, der Schuldenbremse, alles easy peasy, lemon squeezy, kein Problem. Aber nein, stattdessen drängt er jetzt weiter auf Kürzungen, das verstehe ich wirklich nicht. Und hier jetzt so zu tun, oh, wir Grünen, wir wollten ja gar nichts mehr beim Haushalt, wir waren total fein damit. Und schade, dass wir da jetzt in Mitgefangenschaft genommen werden, wenn die Leute sich über den Streit aufregen. Das ist entweder ahnungslos oder naiv. Ich weiß nicht, was einem lieber sein sollte.
Das ist ja das Problem. Streit in der Ampel, egal wer daran beteiligt ist, geht immer mit Ihnen allen dreien nach Hause. Ich habe mit Interesse Ihre Äußerung zu der Einigung gelesen in der Süddeutschen.
Wohlgemerkt ja auch ein Haushalt, ne, wo beispielsweise humanitäre Hilfe für Annalena Baerbock radikal gekürzt wird.
Deutschen Zeitung, da sagen sie, das schafft Sicherheit und Planbarkeit für das Land. Und dann habe ich mir überlegt, ist das aus Ihrer Sicht ein Plan? Also jetzt herzugehen und zu sagen, wir haben einen Haushalt, darin sind 12 Milliarden Euro. Das ist ein großer ungedeckter Check, weil wir noch nicht ganz genau wissen, woher dieses Geld kommen soll. Aber wir sind einfach mal guter Hoffnung, dass es irgendwo herkommt. Das klingt für mich nicht nach einem wirklichen Plan.
Ja, hat die ARD es mal wieder geschafft, jemanden da reinzusetzen, der globale Minderausgabe wahrscheinlich erst 2 Minuten vor dem Interview das erste Mal als Wort, als Begriff überhaupt gelesen hat. Ja, ist absolut Business as usual, ist komplette gängige Staatspraxis, dass es eine globale Minderausgabe gibt. So, die war in der Vergangenheit eher 8 bis 9 Milliarden, jetzt ist sie halt 12 Milliarden, das ist überhaupt kein Problem. Es ist dafür vorgesehen, dass, wenn in anderen Ressorts eben die geplanten Mittel nicht abfließen, dass man das damit quasi verrechnet. Also man überbucht den Haushalt in dem Wissen, dass eh nicht alles abfließt. Es ist keine Notwendigkeit, dass die globale Minderausgabe mit irgendetwas anderes finanziert werden muss, dass da jetzt Geld gefunden werden muss oder sonst noch was. Einfach ein gängiger Haushaltsposten, der zur Verrechnung dient. Und der könnte einfach auch 12 Milliarden bleiben. Der könnte auch 20 Milliarden sein. Könnte auch 3 Milliarden sein, je nachdem, wie gut man eben planen kann mit den Ausgaben, dem Abfluss der anderen Ausgaben in den anderen Ressorts oder halt nicht. Ja. Jetzt gibt es noch die Besonderheit, wenn man das ein bisschen ambitionierter plant mit der Minderausgabe, dann ist man natürlich am Jahresende ganz überrascht, dass das plötzlich zu viel war. Dann kann man das verrechnen mit diesem Kontrollkonto der Schuldenbremse. Da sind 50 Milliarden Euro an Guthaben aufgelaufen, weil in der Vergangenheit weniger Schulden gemacht wurden als eigentlich erlaubt. So, und damit könnte man sogar die Schuldenbremse austricksen und mehr Schulden machen, als sie eigentlich erlaubt. Das sollten die Grünen und die SPD eigentlich wollen, denn die sind ja beide für die Reform der Schuldenbremse. Die geht aber ja nun mal gerade mit der FDP nicht und auch nicht mit der CDU, die verhilft auch nicht zu Mehrheiten. Also ist doch Schuldenbremse austricksen, ja, ihre kleinen Hintertürchen nutzen, der beste Weg. Ja, warum gehen die denn nicht?
Es sind ja nicht 12, sondern
jedenfalls, das Framing war eine Katastrophe.
Dann ist ja deutlich reduziert worden, was es an Lücken gibt, wo man noch im laufenden
also
Verfahren.
12 Milliarden Euro ist jetzt das.
Auch schon wieder peinlich. Also, wieder ein Unfall. Natürlich sind 12 Milliarden Euro. Es wurde von 17 auf 12 Milliarden reduziert. Darum ging jetzt irgendwie 2 Wochen der Haushaltsstreit. Als Chef der Grünen diese Zahl jetzt nicht zu kennen, die auch also tausendfach durch die Medien gegeistert ist, ja, zeigt ja schon mal, er hat an dem Haushaltsstreit eigentlich überhaupt nicht teilgenommen. Ja? Er hat da irgendwie sich komplett rausgenommen. Mindestens aber fürs ARD-Sommer-Interview hätte man ja wissen können, dass es darum geht und sich ein bisschen vorbereiten können. Ich würde mal sagen, an seinem Gesichtsausdruck sieht man auch so ein bisschen, dass er gerade sich fragt, oh, ob ihm die Zahl jetzt um die Ohren fliegt.
Was die Regierung an den Bundestag gibt. Und normalerweise ist es so zwischen 8 und 9 Milliarden Euro, die am Ende des Jahres nicht ausgegeben werden. Also von daher das schöne Wort globale Minderausgabe, beziehungsweise die schönen Wörter globale Minderausgabe. 12 Milliarden, das ist wirklich eine große Zahl.
Ja, und gleichzeitig ist es ein Bruchteil dessen, was im Haushalt an und für sich steht. Ich bin da sehr, sehr zuversichtlich, dass man es hinbekommt und dass wir es hinbekommen werden miteinander. Ehrlich gesagt, es ist auch kein Zauberwerk und es ist auch nicht das erste Mal, dass ein Haushalt aufgestellt wird. Und es gibt ja viele Möglichkeiten, das miteinander zu bearbeiten. Das muss nur der Wille dafür da sein, dass man es macht und dass man es leise macht. Und diesen Willen, den sehe ich an manchen Stellen mittlerweile nicht mehr. Und ja, Sie haben recht, es schadet am Ende allen. Aber deshalb ist es ja umso unverständlicher, dass ein Vizepräsident des Deutschen Bundestags von der FDP, Herr Kubicki, gefühlt einmal die Woche den Rücktritt von irgendeinem Minister der eigenen Koalition fordert. Also hätte er keine Hobbys sonst. Das ist alles kein Zauberwerk. Wir können das alles handwerklich sauber und sollten es auch einfach machen, ohne dass wir erstmal den Streit anzetteln.
Aber es ist halt...
Also... Wenn man mal genau aufgepasst hat. Wir gönnen uns jetzt den Luxus und spulen sogar nochmal zurück. Achtet mal genau drauf. Er antwortet auf die Frage mit einem Floskelfeuerwerk. Das ist doch kein Zauberwerk. Haushalt hat man doch immer schon gemacht. Das kann man hinkriegen, wenn man es nur will. Und dann geht er ja fälschlicherweise sogar noch davon aus, dass jetzt 12 Milliarden gekürzt werden müssen. Aber ist ja gar nicht der Fall. Es sind einfach Rechnungsposten, wie gesagt, für andere Ausgaben, die nicht abfließen. Also er gibt eine komplett verfloskelte Antwort auf eine Frage, die er inhaltlich komplett falsch verstanden hat, weil er sich ganz offensichtlich mit dem Haushalt irgendwie 0,0 beschäftigt hat. Na, wir gucken uns das nochmal an.
Des Jahres nicht ausgegeben werden, also von daher das schöne Wort globale Minderausgabe, beziehungsweise die schönen Wörter globale Minderausgabe. 12 Milliarden.
Globale Minderausgabe, beziehungsweise die schönen Wörter globale Minderausgabe, haben wir auch nicht verstanden. Und hilflos, weil die Moderatorin gedacht hat, mit der Zahl kann er ja was anfangen, dann wird er jetzt schon was sagen. Nuripur aber scheinbar mit der Zahl nichts anfangen konnte, muss sie dann hingehen und sagen, jetzt muss ich das irgendwie einordnen, dann sage ich mal 12 Milliarden, ganz schön große Zahl. Ja, danke. Ja, das ist genau die Einordnung, die wir brauchen von den Journalisten, dass sie eine absolute Zahl, weil die vielen Nullen hat, mal groß macht, rhetorisch, indem sie sagt, ganz schön große Zahl.
Milliarden, das ist wirklich eine große Zahl.
Ja, und gleichzeitig ist es ein Bruchteil dessen, was im Haushalt an und für sich steht. Ich bin da sehr, sehr zuversichtlich, dass man es
anschnallen, Floskel, Feuerwerk, Incoming
hinbekommt und dass wir es hinbekommen werden miteinander. Ehrlich gesagt, es ist auch kein Zauberwerk und es ist auch nicht das erste Mal, dass ein Haushalt aufgestellt wird. Und es gibt ja viele Möglichkeiten, das miteinander zu bearbeiten. Das muss nur der Wille dafür da sein, dass man es macht und dass man es leise macht. Und diesen Willen, den sehe ich an manchen Stellen mittlerweile nicht mehr. Und ja, Sie haben recht, es schadet am Ende allen. Aber deshalb ist es ja umso unverständlicher, dass ein Vizepräsident des Deutschen Bundestags von der FDP, Herr Kubicki, gefühlt einmal die Woche den Rücktritt von irgendeinem Minister der eigenen Koalition fordert. Also hätte er keine Hobbys sonst. Das ist alles kein Zauberwerk. Wir können das alles handwerklich sauber und sollten es auch einfach machen, ohne dass wir erstmal den Streit anzetteln.
Aber es ist...
Erinnere mich an so ein Interview von einem Fußballer, der 90 Minuten über Fußballplatz gehetzt ist und dann irgendeine Analyse am Mikro geben muss, aber noch gar nicht seine Synapsen wieder alle zusammen hat. Einfach Floskel, Floskel, Floskel.
Es ist halt die Frage, wie viel Kraft überhaupt noch da ist in dieser Koalition. Und Robert Habeck hat jetzt diese Woche bezweifelt, dass die Ampel bis zur Bundestagswahl noch größere gemeinsame Projekte stemmen könnte. Er sagt, die Koalitionspartner haben nicht mehr die Kraft. Und Finanzminister Lindner von der FDP, der hat gesagt, in der Koalition war nicht mehr möglich. Das klingt wie eine Bankrotterklärung. Und dann frage ich mich, warum kann sich Deutschland für ein Jahr eine so kraftlose Regierung leisten?
Es gibt Dinge, die wir noch miteinander vereinbart haben, die wir machen wollen und die notwendig sind. Ein Beispiel, ein Gesetz für den Schutz der kritischen Infrastruktur. Ein weiteres Beispiel, besserer Schutz für Mieter.
Sehr wichtig, sehr wichtig.
Mieterinnen und Mieter, das ist alles längst vereinbart, aber es muss halt kommen. Und deshalb haben wir noch was vor uns. Aber ja, diese Übergangsregierung, hätte ich jetzt fast gesagt, aber diese Regierung, Konstellation, als Übergang für die Zeit nach Merkel war notwendig.
Aber Sie bezeichnen sich selbst als Übergangsregierung?
Ja, ich möchte ja nichts ausschließen für danach, aber es ist ja offensichtlich, dass das Vertrauen an Grenzen gekommen ist und auch das, was wir glauben, was fürs Land notwendig ist, an Grenzen stößt. Sie haben gerade Christian Lindner zitiert, er sagt, mehr war nicht möglich. Ich teile das, auch wenn wir völlig unterschiedliches Verständnis haben von dem, was an mehr gebraucht wird. Wir glauben, dass die Modernisierung des Landes in Digitalisierung, im Bildungswesen, bei der Deutschen Bahn, bei der Infrastruktur dringend ist und wollt, dass es da mehr braucht.
Was mehr braucht?
Dann frage ich mich allerdings, ne? Wenn er ja sagt, es hätte mehr Investitionen gebraucht und sogar die Bahn als Beispiel nimmt, warum haben sich die Grünen dann nicht eingemischt, als es jetzt im Streit darum ging, gibt man jetzt Eigenkapital oder Darlehen des Bundes an Bahn und Autobahn GmbH? Das läuft ja beides an der Schuldenbremse vorbei. Wie sind die ausgestaltet und wie groß werden die? Denn damit entscheidet sich ja, wie viel die Bahn sich leisten kann. Kriegt sie mehr Geld oder weniger? Kriegt sie Darlehen zu, wie jetzt, 1,5% Zins oder kriegt sie die sogar zinsfrei, was möglich gewesen wäre? Also für das, was er hier vorgibt, was die Grünen scheinbar wollen, total entscheidende Fragen, bei denen die sich irgendwie einfach rausziehen. Ich kann das gar nicht einordnen, weil was soll ich jetzt da an Botschaft mitnehmen? Ja, der Grünen-Chef, der sagt, die wollen das, aber im Haushalt haben die sich nicht dafür stark gemacht. Was im Haushalt überhaupt abging, hat er irgendwie auch nicht so Ahnung von. Obwohl das also lang und breit durch die Presse getreten wurde. Was ist sein Plan? Wo ist sein Stellhebel? Also wo greift er irgendwie was an, macht was auf? Was hat er vor? Weiß ich nicht. Ne? Also ganz schräg. Kommen wir zu den Zuschauerfragen. Da geht es nämlich jetzt nochmal explizit hintereinander um ein paar grüne Kernthemen. Klimageld, E-Autokaufprämie und so weiter. Die Antworten werden allerdings, kann ich euch schon mal sagen, nicht besser.
Er möchte aber noch mal genauer wissen, Herr Nuripur, warum schaffen es die Grünen nicht, beim Klimageld Tempo zu machen? Sie sehen, das Thema Klimageld, das treibt die Leute um.
Das ist ein wichtiges Thema, das treibt mich auch um. Und das Klimageld wäre ein sehr gutes Instrument, um sozialen Ausgleich auch reinzubringen in Klimaschutzmaßnahmen. Wir haben das miteinander vereinbart. Wir warten jetzt darauf, dass der Finanzminister, wie versprochen, den Auszahlungsmechanismus auf den Tisch legt. Dann hätten wir danach immer noch ein Finanzierungsproblem, über das wir miteinander reden werden. Sie haben vorhin gesagt, das sei vertagt worden auf die nächste Legislaturperiode. Ich würde das jetzt nicht unterschreiben, aber wahrscheinlich ist nicht mehr, dass es in dieser Legislaturperiode kommt. Und ich kann nur wiederholen, wir stoßen in dieser Konstellation, in der wir uns befinden, tatsächlich auch an Grenzen dessen, was wir glauben, was notwendig ist.
Ja, also der pure Frust. Ne? Die FDP hatte das mit diesem Auszahlungsmechanismus einfach so weit nach hinten geschoben, dass alle das als Sprachregelung nutzen können. Ja, also Klimageld wollen wir zwar, aber wir haben leider den Auszahlungsmechanismus noch nicht. Das ist ja so kompliziert. Im BMF arbeiten ja die Leute also Tag und Nacht daran, aber leider wird es jetzt so spät. Und leider ist im Haushalt auch gar kein Geld dafür vorgesehen, Klammern, wie für die Kindergrundsicherung, die ja auch im Koalitionsvertrag stand. Und deshalb, wir haben es ja noch nicht aufgegeben und wir wollen es, weil sozialer Ausgleich ist uns ja so wichtig, aber das geht leider nicht. Also das halte ich, gerade das Thema Klimageld wäre für die Grünen ja symbolisch so wichtig gewesen, um mal glaubhaft zu machen, den Leuten, ey, Klimaschutz macht euch nicht ärmer. Ja? Die erleben höhere CO2-Preise, höhere Maut, zuletzt die Steuererhöhung wieder auf Gas und Fernwärme. Energie, Klimaschutz, all das wird für die Leute in der Ampel teurer. Einzige Ausnahme, EEG-Umlage, ja, die abgeschafft wurde. Aber man muss ja, wenn man Akzeptanz für Klimaschutz will, gerade wenn die Grünen ja jetzt auch im Hinblick auf die Bundestagswahl wieder punkten wollen, wäre das was sehr wichtig wäre, durchzuboxen. Ja? Kindergrundsicherung haben sie dann versagt und das Klimageld. Zwei Kernthemen der sozialen Gerechtigkeit, bei denen die Grünen es eben nicht geschafft haben zu liefern. Die Erzählung, wir wollen sozialen Klimaschutz mit Gerechtigkeitsperspektive, der bröckelt natürlich, weil das glaubt denn ja dann niemand mehr. Ja, ja, ihr hattet jetzt, wart jetzt 4 Jahre in der Regierung und ihr habt die CO2-Preise erhöht und habt Steuern erhöht und es für die Leute teurer gemacht. Aber bewusster sozialer Ausgleich, den haben wir nicht. Klimageld habt ihr versprochen, gibt es nicht. Ja? Weder den Mechanismus noch das Geld dafür. Warum nicht? Kindergrundsicherung habt ihr euch auch für stark gemacht, aber wo ist das? Ja? Familienministerin Lisa Paus war eine Grüne. Wo ist es? Ja? Hat nicht geklappt. Und ich glaube, das ist gerade nicht nur für die Grünen selbst echt wird es zu einem Imageproblem, sondern auch für darüber liegend auf der Metaebene Klimaschutz selbst. Weil wenn der an Akzeptanz verliert, wenn man nur noch diese Connection, der Klimaschutz heißt, okay, das Leben wird teurer, Klimaschutz ist also ein Verlust, eine sozioökonomische Bedrohung, dann verliert Klimaschutz eben an Mehrheiten, an Akzeptanz und was soll ich sagen, das Bitterste, was passieren kann.
Eine neue Frage von Twitch, von Schwarzrock. Sehr geehrter Herr Nuripur, warum haben die Grünen nichts gegen die Desinformationskampagne von konservativen rechten Medien und ihrer politischen Gegner zum Thema Heizungsgesetz und Wärmepumpe unternommen?
Das ist ein richtig großer und wichtiger Punkt. Es gab sehr viel Desinformation, die da rausgehauen worden sind. Man hatte zwischenzeitlich das Gefühl, wenn das Gesetz in Kraft tritt, kommt Silvester morgen, dann Robert Habeck und nun reißt jemanden die Heizung aus der Wand, schnallt sie sich und rennt weg. Das war schon etwas sehr bizarr, wie es abgegangen ist. Und wir haben, es ist nicht wahr, dass wir nichts dagegen gemacht haben, aber wir müssen natürlich und hinterfragen natürlich auch, warum wir nicht durchgestoßen sind mit Sachlichkeit und mit der notwendigen Differenziertheit und nicht geschafft haben, dass das Gesetz so gesehen wird, wie es gemeint war und wie es auch am Ende geworden ist, nämlich als eines mit riesigen Übergangszeiten, mit Fördergeldern für die Leute, die auch umrüsten wollen und das Geld nicht haben und vor allem als ein Schutz von der Kostenfalle ab dem Augenblick, ab dem in Europa das Emissionssystem des Handels verändert wird und es deutlich teurer wird, mit Gas und Öl zu heizen, wie es im Übrigen in 3 Jahren schon der Fall sein wird.
Das ist ja jetzt auch das Bittere, ne? Also bald geht der deutsche Emissionshandel in den europäischen auf, dann gibt es keine festen Preise mehr. Im Moment gibt es ja feste Preise dafür. Dann kommen ja Markt zustande und kann es sein, dass es eben deutlich teurer wird. Ja, dann ist der Emissionspreis für eine Tonne CO2 eben nicht, wie wir es jetzt zuletzt hatten, 30, 45, 55 Euro, so wie der Plan jetzt ist, sondern dann wird es eben deutlich teurer. 120, vielleicht 200 Euro, ja, dann wird es ein richtiger Kostenschock. Und dann werden ja alle zurückblicken, die den Grünen da vertraut haben, die das ja auch mittragen. Wo ist denn eigentlich der soziale Ausgleich dafür? Wo ist denn eigentlich das Klimageld dafür? Ja, und man, wenn es jetzt eine CDU-Regierung gibt, vielleicht ohne die Grünen, vielleicht mit den Grünen. Klar ist jedenfalls, es kann den Grünen nur auf die Füße fallen. Es ist also politstrategisch und ökonomisch echt ein Versagen.
Förderung. Jürgen Eder per Mail sagt, warum geht es mit der E-Auto-Förderung nicht weiter? Warum macht ihr keinen Druck auf die Autoindustrie, preiswerte Fahrzeuge zu produzieren?
Das sind zwei völlig verschiedene Fragen. Bei der Förderung ist immer mal das Geld ausgegangen und da das Geld ja verknappt ist, auch durch die Regularien der Schuldenbremse, war es leider nicht mehr möglich, weiter zu finanzieren. Das ist sehr misslich gewesen, das wissen wir alle.
Auch hier wieder, ne? Also 15 Millionen E-Autos sollen 2030 auf den Straßen. Im Moment werden im Monat 30.000 zugelassen, heißt im Jahr 360.000. Jetzt kann man mal rechnen, wir sind bei 1,5 Millionen E-Autos, 6 Jahre lang 360.000 zulassen. Oh, ne? Da muss man ordentlich noch Dynamik reinbringen. Im Moment ist aber weniger Zulassung als letztes Jahr. Also eine Katastrophe. Und auch das wäre aus meiner Sicht für die Grünen, obwohl es ja ein FDP-Verkehrsministerium ist, so ein Kernthema, das zu pushen, weil man ja bei den Grünen immer den Vorwurf hat, auch dieses Klischeehafte, also nur Bus und Lastenfahrrad, ne? Verkehrswende braucht aber eben auch die E-Autos, sich da als Grüne hinterzuklemmen und zu sagen, das fördern wir und das wollen wir fördern, das machen wir sehr ambitioniert Und Volker Wissings Ziele sind unsere Ziele und lass da mal alles für geben, wäre strategisch sehr klug gewesen. Sich immer dann nur hinzustellen und zu sagen, ja, Geld ist leider aus, weil Schuldenbremse, das bringt doch nichts.
Wenn kein Geld da ist, kann man es auch nicht versprechen und auch nicht ausgeben. Gleichzeitig ist das so.
Und nochmal, ne, es ist kein Geld da, sondern die Schuldenbremse sagt, es darf nicht mehr Geld ausgegeben werden. Es wäre Geld da. Es fehlt nicht Geld. Es ist nicht die Tatsache, dass Geld knapp ist, sondern dass die sich auf eine Regel einigen, die denen verbietet, auf dieses Geld zuzugreifen. Wichtiger Unterschied.
So, dass die Elektromobilität schon billiger wird, aber das ist ein bisschen sehr langsam. Und das hat auch was damit zu tun, dass die Ladeinfrastruktur nicht schnell genug ausgebaut wird. Auch da fehlt es wiederum an der Bereitschaft, dafür Geld auszugeben in dieser Konstellation, in der wir uns befinden. Aber wir werden vor allem darüber das günstiger bekommen, dass, wenn die Leute das Vertrauen haben, dass die Ladeinfrastruktur da ist und dann eine kritische Masse an einem Elektroauto auch draußen unterwegs.
Also es muss ja erstmal die Ladeinfrastruktur da sein, bevor die Leute Vertrauen haben können, dass die Ladeinfrastruktur da ist. So rum. 1 Million Ladepunkte bis 2030 sind vorgesehen. 100.000 gibt's. 115.000 oder 120.000 war die letzte Zahl. Ja.
Nächstes ist, dass vor allem der Markt für Gebrauchtwagen mit Elektroantrieb dann anzieht und Gebrauchtwagen dort auch billiger werden. Ab da wird es dann alles einen guten Weg gehen. Aber das ist noch ein kleiner Berg, den wir noch miteinander besteigen müssen.
Moritz auf TikTok ist.
Ja. Komplett das Prinzip Hoffnung. Also die Kaufprämie hat man eingestampft, aber man hofft jetzt trotzdem, dass das irgendwie vielleicht noch geht. Es gibt ja noch das Dienstwagenprivileg, was bei den E-Autos noch besser und sogar deutlich günstiger ist als bei Verbrennern. Vielleicht hilft ja das. Ja. Und bald jetzt nochmal geplante Abschreibungen für gewerbliche Autos, für private leider nicht. Ja, für private Käufer. Tja, aber hoffen. Mehr sehe ich da nicht. Ja, Frust und irgendwie hoffen, aber er macht auch nicht so eine hoffnungsvolle Miene dazu. Also es ist irgendwie so Zweckoptimismus, der da nur rauskommt.
Sie sind sich überhaupt nicht sicher, ob Sie diesen Weg und den Berg überhaupt besteigen sollten. Elektroautos sind doch überhaupt nicht umweltfreundlich, schreibt er. Wo soll man denn die Batterie entsorgen? Und diese Frage kam häufiger. Also das treibt unsere User um.
Wir haben dieselbe Frage gehabt bei der ersten Generation von Windrädern. Das ist eine Frage von Zeit, bis die Technologie so weit ist, als dass man das auch ganz anders machen kann. Die erste Generation von Windrädern war auch mit seltenen Erden versehen, die echt nicht weder umweltfreundlich waren, noch auf fairem Wege dann erarbeitet worden sind. Das ist mittlerweile komplett anders, weil es da Geld gegeben hat, was in die Forschung gesteckt worden ist. Und das wird bei der Elektromobilität auch sehr bald der Fall sein. Wir haben jetzt schon Batterien, die ganz anders gebaut werden und auch auf alte Erden verzichten. Die müssen wir in die Breite tragen.
Mhm. Maximilian Reischl per Mail sagt und fragt Sie, ich würde gerne von Omid Nuripur wissen, was er von dem Vorschlag Christian Lindners hält, Autos in Städten stark zu bevorzugen.
Ich glaube, das ist nicht von Christian Lindner selbst, sondern vom Vorstand der FDP. Und
Christian Lindner ist FDP-Chef.
Ja.
Also das auch, ne? Regt sich darüber auf, dass die FDP alles blockiert und nimmt jetzt Christian Lindner hier so krampfhaft in Schutz. Als würde der FDP-Parteivorstand irgendwas beschließen, was jetzt also komplett gegen den FDP-Chef und den prominentesten und wichtigsten FDP-Politiker, weil er nun mal Finanzminister ist und auch amtierender, was gegen den geht, wo er nicht mit Konsens ist.
Aber es ist richtig, er ist sicher nicht dagegen, da haben Sie völlig recht. Ehrlich gesagt ist es halt irgendwie auch der Augenblick, wo man merkt, dass wir sehr, sehr unterschiedliche Parteien sind, die an einer Koalition sitzen. Wenn ich mir meine Stadt angucke, in Frankfurt ist es nicht so, dass da zu wenig Autos unterwegs sind in Stadtmitte, sondern dass zu wenig Alternativen dazu da sind, dass die Leute halt teilweise das Gefühl haben, dass sie in den Verkehrsinfarkt stecken, weil die nicht vorankommen. Und gerade in so einer Stadt wie Frankfurt kann man ja nicht einfach immer nur Häuser abreißen und Straßen verbreitern, damit man da dann noch mehr Parkplätze hinstellen kann. Und wir sind länger schon der Meinung, ich glaube seit Gründung dieser Partei, meiner Partei, der Meinung, dass gerade in den Städten es Alternativen geben muss, damit die Leute auch aufs Auto verzichten können, ohne dass sie auf Lebensqualität und Bequemlichkeit verzichten. Und es geht.
Enrico Nieberlein interessiert die FDP. Er sagt auf Facebook, muss man wirklich so viele Kompromisse eingehen, um die FDP bei Laune zu halten?
Wir
Gute Frage.
Wir versuchen niemanden bei Laune zu halten. Wir versuchen unsere Punkte durchzusetzen. Und ja, ich verstehe die Frustration, die da jetzt durchschimmert durch die Frage. Die habe ich zuweilen auch. Gerade wenn man Dinge miteinander vereinbart, die wenige Stunden später wieder aufgemacht werden. Wir haben beispielsweise zusammen ein Bürgergeld vereinbart. Wir haben es zusammen beschlossen. Und es ist normal, dass Gesetze zuweilen auch mal dann wieder angepasst und verändert werden müssen. Aber das Konzept wird ja an und für sich jetzt laufend in Frage gestellt von der FDP. Ich verstehe das nicht. Haben die das nicht mit beschlossen? Ich hätte viele solche Beispiele. Das Thema ist nicht, machen wir zu viel Kompromisse. Das Thema ist, wieso halten die Kompromisse, die wir machen, einfach keine 5 Stunden, bevor sie dann anfangen, die wieder aufzumachen?
Ja, das stimmt natürlich. Liegt an der öffentlichen Debatte und daran, dass die FDP an der 5%-Hürde kratzt. Wahrscheinlich wäre es besser gewesen, wenn man zu Beginn der Ampel viel deutlicher Kompromisse oder Symbolprojekte für jede Partei definiert hätte. Und zwar solche Symbolprojekte, wo man Gemeinsamkeiten hat. Beispielsweise, dass die FDP ein paar Steuersenkungen bekommt. Bagatellsteuern abschaffen, streichen, meinetwegen bei der Einkommenssteuer eine Reform durchsetzen. Man hätte den Arbeitnehmerpauschbetrag erhöhen können. Man hätte bei der Erbschaftssteuer die Freibeträge anheben können, dafür ein paar Ausnahmen für Betriebsvermögen streichen können, damit Kleinerben nicht zum Steuerfall werden und eben Riesenerben ein bisschen mehr Steuern zahlen. So solche Sachen hätte man machen können, damit man so wirkliche Prestigeprojekte gemeinsam durchbringt. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass man die Partei, die das Finanzministerium bekommt, dass man die auch über Wasser hält. Also dass man der solche Prestigeprojekte ermöglicht, weil jetzt an der 5%-Hürde im Finanzministerium auf dem Geld sitzen, das ist irgendwie total blockiert jetzt die Situation. Ja, bitter. Jetzt schlägt die FDP reflexhaft auf solche Sachen ein, ne? Kindergrundsicherung, Bürgergeld, Migration, all das bietet sich diesem Rechtsruck an. Und sitzt auf dem Geld so und hat den besten Verhandler mit Christian Lindner, sodass die Ampel de facto irgendwie nichts mehr machen kann und handlungsunfähig ist. Das ist sehr, 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 sehr destruktiv. Gut, das war also das ARD-Sommerinterview mit Omid Nuripur, der Grünen-Chef. Was ist euer Eindruck? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Ich bin ehrlicherweise sehr, sehr enttäuscht von diesem Interview. Das beim Haushalt, da habe ich mir gedacht, wie kann das jetzt sein? Wundert mich nicht, dass Christian Lindner als guter, erfahrener Verhandler kein Problem hat, gegen diese Grünen eben seine Punkte durchzusetzen. Keine große Überraschung. Es ist bitter für die Grünen, denn gerade das Thema Klimageld wird denen noch auf die Füße fallen. Es ist unglaubwürdig zu sagen, ja, Haushalt habe ich irgendwie keine Ahnung von und waren wir gar nicht drüber gestritten. Aber gleichzeitig irgendwie mehr Geld für die Bahn zu wollen, ja, dann hättet ihr machen können. Warum habt ihr euch nicht eingemischt? Warum wart ihr nicht Teil des Streits? Ja, sehr ärgerlich. Ich möchte euch nochmal hinweisen, Link ist ja auch in der Videobeschreibung, auf das Buch Sarah Weber, das kann doch jemand anderes machen, wie KI uns sinnvoller arbeiten lässt. Checkt das gerne aus. Wenn euch das Video gefallen hat, Like da lassen, Abo da lassen, Glocke aktivieren, um zukünftige Videos nicht zu verpassen. Ich freue mich, wenn ihr am Start bleibt. Bis dahin, macht's gut, haltet die Ohren steif. Ciao, ciao.